Kreißsaalklänge,
der Hebammen-Podcast aus dem Martin-Luther-Krankenhaus.
Mit Hebamme Caroline
und Hebamme Hanna.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir freuen uns total, dass ihr wieder mit dabei seid und wollten allen voran, bevor wir mit unserem heutigen Thema starten, Danke sagen.
Ja, wir haben in letzter Zeit, finde ich, relativ viel Feedback bekommen von euch. Und wir haben viele im Kreißsaal getroffen oder auch auf der Wochenstation und da immer schönes Feedback bekommen. Und genau, darüber freuen wir uns sehr dolle. Und das bestärkt uns auf jeden Fall hier, gut weiterzumachen und euch mit neuen Folgen zu versorgen. Und deswegen, ja, erstmal vielen Dank dafür.
Ja, und dann kommen wir doch dann direkt zum Thema, nämlich heute geht es um das Thema Geburtsphasen und Geburtspositionen.
Ja, und gleich vorweg, ihr werdet, wenn ihr euch da so ein bisschen mit beschäftigen möchtet oder so ein bisschen was zu recherchiert, merken, dass es unterschiedliche Angaben dazu gibt. Also je nachdem, in welcher Literatur man dazu schaut, werden so zwischen 3 bis 5 Phasen beschrieben. Und das liegt vor allem daran, dass so ein paar Phasen vielleicht auch zusammengefasst werden oder ineinander schwimmen. Und wir sind hier heute bei 5 Phasen und glaube ich zumindest. Caro guckt.
Ihr könnt ja mal mitzählen.
Ihr könnt mitzählen, am besten zählt ihr mit, genau. Und wir starten mit der allerersten Phase und zwar ist das die Latenzphase.
Ja, eine meiner Lieblingsphasen.
Nein. Ja.
Schon so ein bisschen. Also das ist, die Latenzphase wird auch frühe Eröffnungsphase genannt. Das ist einfach die Phase, die mit kräftiger Wehentätigkeit beginnt sozusagen, die Geburt startet peu à peu, nämlich das ist die Phase, wo sich die Wehentätigkeit einfach auch reguliert, wo sie mal alle 3 bis 3 Minuten ist, mal alle 10 Minuten ist, dann alle 7 und so weiter und so fort. Also da pendelt sich der Körper einfach ein und geht in die Geburt hinein.
Genau.
Und die definiert sich sozusagen so diese erste Eröffnung bis so 4 bis 6 Zentimeter. Da findet man auch ganz unterschiedliche Angaben in der Literatur und auch zur zeitlichen Spanne gibt es unterschiedliche Angaben, beziehungsweise ist es in der Leitlinie auch wortwörtlich, ist es eine schwer messbare Zeitspanne, einfach weil, ja.
Ja, weil wir, wie in der Geburtsbeginnfolge schon gesagt, dieser Zeitpunkt des Geburtsbeginns eben nicht ganz eindeutig festzulegen ist. Und wenn euch das interessiert, hört da gerne nochmal in die Folge zum Geburtsbeginn rein. Aber deswegen ist es einfach ein Problem, irgendwie eine zeitliche Angabe zu machen. Und wir haben das ja auch schon oft betont, jeder Körper ist einfach sehr unterschiedlich und jede Person ist sehr individuell und deswegen kann man das auch nicht so klar definieren. Und ich weiß, dass es eine Frage ist, die ganz viele haben. Und wie lange dauert denn eine Geburt und wann geht die Geburt los und wie lange sind die unterschiedlichen Phasen? Es ist eben schwer zu messen, gerade in der Latenzphase. Und deswegen machen wir da auch keine klaren Angaben zu.
Ja, genau. Und was euch da helfen kann, diese Phase irgendwie so gut wie es geht, anzugehen, das ist einfach Atemübungen, zum Beispiel ein warmes Bad, Massage, Bewegung, unterschiedliches Einnehmen von Positionen.
Ja, zum Beispiel den Schneidersitz. Ich finde das ganz interessant, weil viele Frauen bewegen sich auch schon so intuitiv am Anfang und mobilisieren beispielsweise ihr Becken oder wenn sie besonders erschöpft sind, sich mal hinzulegen. Also da ist eure Intuition auf jeden Fall wichtig und jedes Gefühl ist richtig und ihr dürft da das machen, was eurem Körper gut tut. Aber ich habe das jetzt ein paar Mal erlebt, dass Frauen viel im Schneidersitz saßen in der Latenzphase und der Schneidersitz öffnet tatsächlich auch den Beckeneingang und das ist ja der Beckenraum, quasi der Beginn, wo der Kopf erstmal reinrutschen muss und dann irgendwann fest im Beckeneingang sitzt. Und das finde ich ist eine ganz interessante Beobachtung, aber alles erlaubt, was euch gut tut.
So ist es. Was auch manchmal gut tun kann, ist, dass man nochmal nach Hause geht, auch in dieser Phase. Wenn ihr euch bei uns vorstellt, dann schreiben wir einmal CTG, gucken nach Muttermund und je nachdem, wie dann unser Gespräch und so weiter verläuft, ist das auch eine Option, die wir euch vorschlagen. Und wenn sich das für euch richtig anfühlt, kann das durchaus nochmal wirklich auch gut sein, einfach nochmal in sein gewohntes Umfeld zu gehen und nochmal mehr in die Wehenarbeit reinzukommen dann da. Natürlich könnt ihr diese Phase aber auch sehr gerne bei uns in einem unserer Vorwehenzimmer verbringen und euch da ganz gemütlich einrichten. Das ist auch gar kein Problem.
Ja, und wir gucken einfach, wie gesagt, wir sind da gut im Austausch mit euch und auch mit Witterungsbedingungen. Neulich war Glatteis und da beziehungsweise haben wir einfach entschieden, es besser, wenn die Familie da bleibt und in die Vorwehe einzieht und nicht nochmal auf die Straßen in der Nacht dann nach Hause muss und dann wieder herzukommen. Genau, da sind wir im Austausch und ja.
Ja, insgesamt ist die Phase auch nicht ganz anspruchslos. Das klingt vielleicht erstmal so, ja, dann sind die Wehen nochmal alle 7 Minuten, dann sind sie alle 3 Minuten, aber das ist schon auch, ne, weil man einfach diesen Wehenschmerz, den hatte man noch nie und da muss man sich vielleicht dann auch erstmal ein Stück weit dran gewöhnen und einfach in diese Geburtsarbeit reinfinden.
Ja, auch emotional vielleicht, genau. Ne, dass es dann wirklich tatsächlich soweit ist.
Ja.
Und genau. Ja, dann kommen wir zu so ein paar Grundbegriffen beziehungsweise einem wichtigen Begriff, den wir jetzt auch in der Folge vielleicht nochmal aufgreifen. Und das ist die Einstellung. Die Einstellung beschreibt beziehungsweise ist für uns ein Mittel, um zu beschreiben, wie der kindliche Kopf in Beziehung zum mütterlichen Becken liegt. Und das ist für uns wichtig, um einfach einschätzen zu können, wie der Geburtsverlauf ist, um euch vielleicht auch Hinweise zu geben, wenn ihr ruhen möchtet oder ein wenig auf der Seite liegen möchtet, welche Seite sich da vielleicht gerade mehr anbietet. Da gibt es nämlich eine, die fördert das oder beziehungsweise die fördert das Tiefertreten des Kopfes dann eher als die andere. Genau, aber auch da, ihr müsst auch immer sagen, was euch gut tut und genau, das ist ein Begriff, der für uns wichtig ist und mit dem wir uns auch austauschen unter Kolleginnen, um euch eben bestmöglich unterstützen zu können.
Ja, und genau, da würde ich sagen, alles
verlassen
geklärt
wir die Latenzphase.
Und dann geht es jetzt in die nächste Geburtsphase, nämlich in die aktive Eröffnungsphase. Die definiert sich, weil ja, also ne, viele sind immer so interessiert auch an den Definitionen und um sich so zu orientieren, das ist ja auch total verständlich. Und die definiert sich ab einer Muttermundweite von eben 4 bis 6 Zentimetern bis einem vollständig eröffneten Muttermund, also dann die 10 Zentimeter. Ja. Wie lange dauert die? Das will auch immer viele wissen,
das
natürlich.
Das ist auch interessant. Genau, also grundsätzlich ist erstmal zu sagen, dass sie in der Regel, wenn der Muttermund eben 4 Zentimeter eröffnet ist, bei Frauen, die ihr erstes Kind gebären, etwas langsamer dauert oder etwas langsamer geht als bei Frauen, die schon 1, 2 oder 3 Kinder vaginal geboren haben, weil der Muttermund, der war ja dann quasi schon mal eröffnet und dann geht die Eröffnung in der Regel etwas schneller. Es gibt dann natürlich auch Abweichungen und Ausnahmen, aber das erstmal so grundsätzlich. Und dann spricht man von einer Muttermundseröffnung von circa 2 Zentimetern in 4 Stunden. Und genau, das ist, glaube ich, so ein ganz guter Richtwert. Das erlaubt eben auch, dass der Muttermund mal in einer Stunde nur 1 Zentimeter aufgeht und dann 3 Zentimeter ganz schnell. Also es ist keine konstante Kurve, oh Gott, ich war so schlecht in Mathe, aber es ist kein konstanter Verlauf und der Eröffnung, sondern so ein Richtwert von 2 Zentimetern in 4 Stunden und genau.
Genau, und wie misst man das jetzt, wie kriegt man einen Eindruck, wo man ist und das, ja, wir als Hebammen sehen natürlich auch schon viel von außen, hören, wie die Frau vertönt und so weiter, aber genau, es wird dann natürlich nur nach Einverständnis und so weiter auch mal eine vaginale Untersuchung durchgeführt und das ist in dieser Phase alle 4 Stunden in etwa, aber manchmal auch häufiger, einfach weil, wenn wir das Gefühl haben, es kommt schon dieser Pressdrang dazu, dann untersuchen wir natürlich schon mal eher, weil es ja sein könnte, dass das Baby dann auch bald da ist, bei Schmerzmittelwunsch und so weiter. Oder auch die Frauen haben manchmal einfach den Wunsch zu wissen, okay, wo stehe ich jetzt? Und das ist dann auch eine Indikation, also ein Grund, eine vaginale Untersuchung durchzuführen.
Genau, das natürlich immer, wird euch vorher immer erklärt, warum das jetzt beispielsweise gemacht werden könnte, sollte und genau, findet nicht ohne eure Zustimmung statt, das ist ganz wichtig zu sagen, aber ja, genau, was in der Phase helfen kann, beziehungsweise was gut ist, ist Bewegung. Ich glaube, Bewegung zieht sich so durch alle Phasen der Geburt. Und häufige Positionswechsel, das ist auch eine Phase, in der ihr herausfindet oder herausfinden könnt, welche Position euch besonders gut tut. Es gibt schon auch immer mal wieder die Situation, dass Frauen sagen, ich möchte unbedingt diese und jene Position ausprobieren, die vielleicht auch in der Schwangerschaft schon mal probiert haben und dann unter Geburt irgendwie einfach kein gutes Gefühl mehr dabei haben oder die Position sich plötzlich einfach nicht mehr so, ja, effektiv anfühlt oder so. Und grundsätzlich ist es so, dass man durch Bewegung, also ich glaube, Caro hatte das in der Geburtsbeginnfolge schon mal gesagt, dass wenn der Kopf oder beziehungsweise der Muttermund eröffnet, das ist so ein bisschen so, als würde man sich einen Rollkragenpulli über den Kopf ziehen. Und wenn der, wir stellen uns vor, wir haben einen ganz, ganz engen Rollkragenpulli und wir wollen da irgendwie durch mit unserem Kopf, dann fangen wir auch an, den Rollkragenpulli so hin und her zu ruckeln. Und dieses Hin- und Her-Ruckeln entsteht, jetzt ganz platt gesagt, indem ihr euer Becken mobilisiert und bewegt. Das ruckelt eben den, ja, das Becken, schaukelt das Becken so ein bisschen hin und her und dann hat es der Kopf einfacher, ins Becken einzutreten.
Ja, ganz genau.
Deswegen sind wir da so Bewegungsfans.
Ja, genau. Aber auch da gilt natürlich, es ist immer auch so ein bisschen eine Mischung. Wir finden Bewegung super, aber wenn ihr merkt, ihr erschöpft und das ist ja so, eine Geburt benötigt auch Kraft und gerade am Ende nochmal besonders viel Kraft, dass es dann auch manchmal gut sein kann, sich mal noch mal ein bisschen auszuruhen, mal eine halbe Stunde Seitenlage oder was auch immer. Also genau, da sind wir einfach gut auch im Austausch und bemüht, eure Ressourcen so gut wie es geht auch einzuschätzen, einzuteilen und ja, damit halt bestmöglichst dann ihr damit arbeiten könnt. Genau.
Ja, eine kleine, ja, wir lachen schon, eine kleine Story aus dem Kreislauf sozusagen. Also aus Erfahrung vorher drücken, also vorher mitdrücken,
also
bevor
wenn
der Muttermund noch nicht ganz vollständig eröffnet ist, bringt gar nichts. Ja, magst du mal erzählen?
Ja, also wir hatten zum Beispiel auch schon mal die Situation, dass dann eine Schwiegermutter einfach der Meinung war, ja, jetzt ist ja Geburt, also jetzt leitet sie einfach mal mit zum Mitschieben an und das ist natürlich...
dass der Muttermund schnell aufgeht,
ja,
aber es
genau.
Also, es erzeugt genau das Gegenteil.
Ja, also im aller blödesten Fall, wenn ihr sozusagen so früh schon mitpresst, sag ich mal, dann könnte der Muttermund anschwellen und dann ist das eine Schwellung mehr Geburtshindernis als jetzt geburtsfördernd natürlich. Also genau, deswegen, da sind wir immer sehr drauf bedacht, dass halt dieses Mitschieben dann halt wirklich erst stattfindet, wenn der Muttermund auch ganz auf ist.
Und dosiert.
Und genau. Dosiert, genau. Aber da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein.
Eine Frage, die auch oft kommt, ist, wann geht denn jetzt oder wann fängt denn jetzt die richtige Geburt an? Also stellt euch vor, ihr seid schon dabei und ihr veratmet die Venen toll und der Muttermund ist schon weit geöffnet und dann kommt die Frage, wann fängt denn jetzt die Geburt an? Passiert auch häufiger, als man so denkt vielleicht. Also wir sind dann schon mittendrin, ist dann immer meine Antwort.
Ja, meine auch.
Genau, aber nur weil da noch nicht aktiv mitgeschoben wird und das Köpfchen richtig tief im Becken sitzt, heißt das natürlich nicht, dass ihr nicht schon unter Geburt seid. Also die Geburt fängt schon vorher an und genau, es kommt einem immer so merkwürdig vor, weil dieser Weg des Venenveratmen und Positionswechsel und diese Phase häufig länger dauert als dann diese Schlussphase, wo das Baby eben durchs Becken rutscht und ihr aktiv mitschieben dürft, beziehungsweise der Kopf durchs Becken wandert.
Ja, genau. Und dann, genau, gehen wir jetzt mal in die nächste Phase, würde ich sagen. Aha. Dann kommt die Übergangsphase und die Übergangsphase ist definiert von einer Muttermundweite von so 8 bis 10 Zentimetern, also gehört schon auch noch in die Eröffnungsphase mit rein, aber einfach weil die Phase schon auch nochmal ja einfach sehr prägnant sein kann, nicht sein muss, wollten wir die einfach extra nochmal aufgreifen, nämlich das ist die Phase, wo einfach der Kopf auch schon sehr, sehr doll ins Becken reingedrückt wird und eben diese letzten Zentimeter des Muttermundes zur Seite weggedrückt werden. So kann man das vielleicht sagen,
ja,
oder?
Ja, ich glaube, es ist ganz gut.
Und Genau, oft ist es eine Phase, wo einfach, weil dieser Druck schon so immens zunimmt und der Muttermund noch nicht ganz auf ist, viele Frauen so denken, oh mein Gott, was soll denn da jetzt noch kommen? Es ist so krass und ich kann einfach nicht mehr. Und ganz viele sagen dann auch, oh, jetzt möchte ich einen Kaiserschnitt, es geht jetzt hier einfach gar nicht mehr weiter. Dann haben wir Möglichkeiten, können natürlich Schmerzmittel und so weiter. Aber ich sage den Frauen tatsächlich auch, das ist ganz normal, dass jetzt diese dass man in dieser Phase auch an diesen Punkt kommt, wo man das Gefühl hat. Und das ist meistens für uns einfach das Zeichen, okay, es dauert nicht mehr so lange, bis der Muttermund auf ist und dann einfach auch das Baby immer weiter tiefer treten kann und schließlich geboren wird. Also für uns ist das eigentlich ein großer Fortschritt in der Geburt, wenn man da angelangt ist.
Ja. Ja, und es soll gar nicht so Angst machen, dass ihr denkt, oh Gott, und dann fühlt man sich so, als könnte man nicht mehr. Und es kann, glaube ich, auch ein sehr kraftvoller Moment sein, wo man nochmal richtig, man ist natürlich schon oder hat schon viele, viele Wehen veratmet und so, aber es ist so der letzte Moment vor diesem Teil, wo ihr aktiv dann euer Baby vielleicht auch oder mitschieben dürft und nochmal die Wehen sich auch wieder anders anfühlen in der Austrittsphase. Und von daher lasst euch da nicht schocken, aber es kann eben sein, dass es nochmal so ein anders überwältigender Moment ist.
Ja, hast du schön gesagt.
Genau. Danke.
Bitte. Ja, jetzt kommen wir zur nächsten Phase, nämlich der sogenannten Austrittsphase.
Ja, und die ist einigen vielleicht auch bekannt als Austreibungsphase. Und
furchtbarer Name.
Ganz schrecklich. Und deswegen, wollten wir nur noch mal kurz einführen, wir sprechen von der Austrittsphase. Einfach, weil Austreibung so was sehr Gewaltvolles, Brachiales, Schreckliches irgendwie an sich hat. Ich finde das Wort gar nicht schön. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir beim Wording anfangen, vielleicht auch das Mindset zu bestimmten Dingen zu ändern. Das haben wir auch noch in anderen Bereichen, aber hier eben einmal die Veränderung. Wir sprechen von der Austrittsphase und teilen die in zwei unterschiedliche Bereiche.
Abschnitte.
Zwei unterschiedliche Abschnitte ist ein gutes Wort.
Genau, nämlich die passive Austrittsphase, die ist die Phase, wenn der Muttermund schon vollständig geöffnet ist, aber noch kein Pressdrang da ist. Und die aktive Austrittsphase, und die beginnt dann sozusagen, wenn zusätzlich der reflektorische Pressdrang eintritt, der Kopf schon sichtbar wird in der Tiefe einfach aktiv mitgeschoben wird.
Genau. Und es fragen auch immer ganz viele Frauen, wie merke ich denn, dass dieser Pressdrang, ehrlich gesagt finde ich das Wort auch nicht so schön, das Gefühl zum Mitschieben, also ich finde auch Mitpressen doof, also ich sage lieber Mitschieben, aber wann habe ich denn das Gefühl, dass das so eintritt, dass ich richtig mitdrücken kann? Und
Ja, obwohl man ja auch sagen muss, die Frauen sagen das ja auch selber.
Ja,
so.
Also natürlich.
So, sie sagen schon so, ja, jetzt habe ich das, ich muss pressen, einfach dieser Druck so immens doll
da
ist.
Deswegen bleiben wir bei Pressdrang, aber es stellen sich immer viele die Frage, wann, beziehungsweise ob sie das merken, wenn das eintritt. Und
man kann
werdet
es nicht
ihr
verpassen.
Merken, ihr könnt das nicht verpassen, ihr werdet das auch nicht zurückhalten können. Also manchmal kommt es vielleicht nochmal dazu, dass die Hebammen dann sagen, versucht das nochmal zu veratmen. Da gibt es so unterschiedliche Atemtechniken. Ich sage immer gerne Geburtstagskerze auspusten oder so. Also unterschiedliche Techniken, die wir euch dann auch zeigen. Aber eigentlich, man kann das nicht mehr zurückhalten. Also der Körper schiebt von ganz alleine das Baby durchs Becken. Ja, wie lange dauert denn die Phase?
Auch das ist unterschiedlich. Es gibt so Richtwert, nämlich die aktive Austrittsphase sollte nicht länger als 3 Stunden beim ersten Kind und 2 Stunden bei Mehrgebärenden dauern. Aber Achtung, nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr müsst irgendwie jetzt 3 Stunden da mitschieben, weiter und wieder. Und nein, das ist nicht so. Ne? Also
wir sagen dann häufig auch, den Kopf noch mal ein bisschen rutschen lassen.
Genau.
Also noch mal zu versuchen, in den Wehenpausen Kraft zu tanken und die Wehen von alleine quasi den Kopf durchs Becken schieben zu lassen, ohne dass ihr mit Vollpower mitschiebt, weil man einfach gut in dieser letzten Phase der Geburt Geburt mit Kraftreserven haushalten muss. Und genau, da sind wir im Austausch, wir beobachten euch und genau, gucken einfach, dass da die Kraft zum Ende hin gut eingeteilt wird. Und genau, aber sie reicht eigentlich immer bis zum Ende.
Ja. Und genau. Sollte sie, ist es ganz, ganz, ganz selten so, dass sie mal nicht reichen sollte oder dass ihr das Gefühl habt, dass sie nicht reicht oder vielleicht dann auch noch Faktoren dazukommen, wie dass es einfach schon wahnsinnig lange geht oder die Herztöne schlecht sind oder irgendwas, dann haben wir auch Mittel und Wege, euch zu helfen. Ne?
Ja.
Also nur, dass ihr euch davon jetzt nicht, ihr sollt euch jetzt nicht gestresst fühlen oder so.
Ja, manchmal tritt dieser Pressdrang, haben wir uns ja jetzt drauf geeinigt, auch relativ spät ein, wenn man beispielsweise eine PDA hat, die einfach sehr, sehr frisch vielleicht gerade gelegt wurde und sehr gut sitzt und sehr viel,
fast
viel
zu
Wirkung
gut.
Hat, fast zu gut, genau. Und dann kann es schon auch sein, dass mit euch mal besprochen wird, ob ihr vielleicht einfach mal so mitschiebt und geschaut wird, was passiert, wie viel Kraft hat die Wehe, genau, bis wohin tritt der Kopf tiefer, ist jetzt ein Moment, wo wir eher sagen, abwarten, rutschen lassen oder ja, vielleicht ist es auch einfach schon so weit, dass man das dann eben absehen kann und eine aktive, also dieses aktive Mitschieben dann eben schon auch viel, viel Fortschritt bringt. Das ist sehr individuell.
So, was passiert denn jetzt genau von der Geburtsmechanik, so nennen wir das, in dieser Phase? Nämlich, das ist jetzt ja die Phase, wo der Kopf des Kindes das Becken passiert. Und allen voran ist es wichtig zu sagen, das Kind fällt da jetzt nicht einfach so durch. Das ist kein Schlauch oder so oder auch kein Trichter. Genau, das Becken besteht nämlich aus drei Knochen und drei Innengelenken, nämlich zwei Iliosakralgelenken und der Schambeinfuge, der Symphyse. Die Symphyse kennt ihr unter Umständen auch schon aus der Schwangerschaft, denn die kann auch ordentlich Probleme machen.
Das Iliosakralgelenk auch, der Ischias, der ist da in der Ecke, verläuft der macht auch manchmal Probleme. Genau. Es gibt natürlich auch noch äußere Gelenke. Also das, was wir so kennen, ist das Hüftgelenk, da wo unsere Oberschenkelknochen, jetzt versuche ich es gerade irgendwie in der Hüfte sitzen sozusagen. Das sind die äußeren Gelenke. Die sind weniger wichtig. Es geht tatsächlich eher um Bewegung in den inneren Gelenken, die eben dann die Beckenräume beeinflussen. Also das Becken ist, wie Caro gerade schon gesagt hat, kein Schlauch oder kein Trichter. Es besteht so aus drei Beckenräumen, die sich
Beckeneingang,
Beckenausgang und Beckenmitte und die formen sich durch die Knochen, aber auch durch wichtige Muskeln und den Beckenboden, der eben ja dort anatomisch auch liegt. Diese Beckenräume haben unterschiedliche Formen, also den Beckeneingang kann man sich eher wie so ein, ja, wie Queroval vorstellen, also ein, wenn ihr von oben auf ein Becken drauf schaut, das ist eher queroval. Die Beckenmitte ist eher rund und der Beckenausgang ist längsoval, also genau
wie ein
um 90 Grad, genau wie ein Osterei um 90 Grad gedreht zum Beckeneingang. Und wenn man das so hört, kann man sich ja schon vorstellen, dass das Kind da nicht einfach so durchrutschen kann mit seiner mit seinem ovalen Kopf, sondern dass es auch sich an die anatomischen Gegebenheiten anpassen muss und bestimmte Bewegungen und Drehungen vollziehen muss. Das kann manchmal auch noch ein bisschen dauern, deswegen genau sind wir bei diesen 2 bis 3 plus minus Stunden, die diese Phase, diese Austrittsphase eben auch nochmal dauern kann.
So ist es. Und von der Mechanik muss man sich das, gibt es auch einen schönen Begriff, Schlüssel-Schloss-Prinzip so ein bisschen, also dass die Bewegung des Kindes einfach durch die anatomischen Strukturen, die Hannah auch gerade schon eben genannt hat, der Kopf da einfach rotiert und sich auch beugt, damit er mit dem möglichst kleinen Umfang sozusagen durch die Beckenräume kommt.
Genau, und das ist, kann man in so drei Hauptbewegungen aufteilen. Caro hat gerade schon gesagt, eine Rotation um 90 Grad, sodass dann, wenn der Kopf ins Becken reinrutscht, schaut das Baby entweder nach rechts oder nach links vom Bauch. So rutscht es in den Beckeneingang rein. in Beckenmitte, der ja rund ist und ein bisschen mehr Platz hat und durch die anatomischen Gegebenheiten vor allem einen großen Muskel, der da in der Mitte dann ist, fängt das Kind an, den Kopf auf die Brust, das Kinn auf die Brust zu nehmen, sich eben zu drehen, wie ich gesagt habe, und weiterhin aber auch tiefer zu treten, sodass es dann in Beckenausgang, und da kann man dann meist auch schon Haare sehen, mit den Augen, mit dem Gesicht Richtung Po bzw. Richtung Steißbein von der gebärenden Person schaut. Und so kann es dann geboren werden.
Genau. Genau. Und dann am Ende sozusagen kommt es dann wieder zu einer Kopfbeugung.
Streckung,
genau. Also wenn das Baby sozusagen geboren ist bis zur sogenannten Nackenhaargrenze, also hinten da, wo die Haare dann quasi beginnen, der Haaransatz, da kommt es dann zu einer Streckung und damit dann auch zur Geburt des Köpfchens. Und aber so, ihr kriegt das jetzt gar nicht so krass mit sozusagen, ne? Also der Kopf kommt dann einfach und genau, weil das ist die Bewegung, die das Baby dann machen muss. Und dann drehen sich die Schultern sozusagen nochmal
wieder um 90
Grad. Wieder um 90 Grad, genau. Und dann da sozusagen eine Schulter sozusagen unter der unterm Schambein sozusagen ist und die eine eben in der Kreuzbeinhöhle. Und dann mit der nächsten Wehe wird dann nach der Kopfgeburt dann das Kind insgesamt, also das ganze Kind geboren.
Genau, und da legen wir dann auch die Geburtszeit fest.
Ja.
Das ist, also Geburtszeit ist nicht der Moment, in dem der Kopf geboren wird, sondern der Moment, in dem das Kind eben vollständig geboren wird. Und genau, das ist, also Carol gerade schon gesagt, bitte nicht alles merken. Genau, das ist nur vielleicht, um das einmal gehört zu haben, um so ein Verständnis dafür zu entwickeln, wenn der Muttermund vollständig ist, warum rutscht das denn da jetzt nicht einfach durch? Und warum ist vielleicht auch die Hebamme dann irgendwie mit so ein paar Tipps und sagt, ah, nimm nochmal die Beine so, positionier nochmal dein Becken anders, versuch das Becken nochmal mehr zu kippen, um eben bestimmte Bewegungen, die das Kind im Becken macht, zu unterstützen.
Ganz so ist es. Und genau, sollte das irgendwie mal so sein, dass wir das Gefühl haben, das war nicht optimal, dann sagen wir es euch auch an. Und da haben wir auch dann nochmal Möglichkeiten, zum Beispiel mit der tiefen Knie-Ellenbogenlage. Das ist jetzt wirklich auch nur ein Beispiel, aber dass man sozusagen, sonst arbeiten wir immer mit der Schwerkraft, dann gegen die Schwerkraft arbeitet, sich der Kopf dann vielleicht nochmal rausschiebt. Man kann auch sowas ähnliches wie eine Kerze machen oder so und sich dann nochmal die Chance hat, sich nochmal neu im Becken sozusagen zu positionieren.
Genau, das ist ganz selten so. Manche Kinder brauchen auch eben erstmal, also vielleicht haben manche im Ultraschall schon mal gehört, dass der Gynäkologe gesagt hat, oh, ihr Baby liegt gerade wie ein Sternengucker. Dann ist das total in Ordnung in der Schwangerschaft. Für den Geburtsbeginn wäre das nicht die optimale Position. Das heißt also, beim Sternengucker guckt das Baby mit den Augen nach oben, also über der Symphyse hinweg und genau, das ist für den Beckeneingang, für den Geburtsbeginn nicht so optimal, aber viele Babys haben dann erst mit den Wehen und dem kommenden Druck so ein bisschen den Zwang, sich richtig ins Becken rein zu rotieren und von daher bitte keine Panik, wenn der Gynäkologe das in der Schwangerschaft vielleicht mal so fallen lässt oder so und ihr habt da schon mal was zu gehört, das ist alles nicht schlimm. Es gibt so ein paar Sachen, genau, die wir dann im Kreißsaal machen können. Caro hat gerade schon zwei gesagt. Da zeigen wir euch einfach einiges. Aber es gibt auch Dinge, die man richtig gut schon mal präventiv, aber bitte dosiert, in der Schwangerschaft machen kann.
Ja, nämlich das ist die Dehnung des Hüftbeugers.
Ja, das ist mein Lieblingsthema.
Hannas Ding.
Genau, das gibt eine Position, die werden wir auch in unserer Bildergalerie auf Instagram oder auf der Website, die haben wir noch gar nicht erwähnt, da werden wir diese Position auch nochmal zeigen auf einem Foto, aber es geht quasi, es ist ein Ausfallschritt und um eine Dehnung im Hüftbereich, auch in der Leiste, da fühlt man auch eine Dehnung, aber das ist ein großer Muskel, der ganz grob gesagt im unteren Bauchraum ansetzt und durchs Becken durchzieht und wenn man den gut dehnt, dann ist das schon mal eine perfekte Prävention, dass das Kind sich dann gut ins Becken reindrehen kann. aber auch gerne in der Schwangerschaft in den letzten Wochen immer mal falsch herum auf den Stuhl setzen oder eher vorne übergebeugte Neigung Position einnehmen und weniger so auf den Rücken platsch in den dicken Couchsessel.
Ja.
Couchsessel, ergibt kein Wort. In Ach, den doch. Dicken Fernsehsessel.
Ja, Ohrensessel oder wie auch immer. Also so dieses Lümmeln, das ist gefühlt auch schon
so auf dem Rücken
so ein,
liegen ist.
Ja, ist so ein blöd. Altes Wort oder so ein nicht mehr so modern, aber so, ja, nicht so.
Eher vorne übergebeugte
genau,
Position.
So, so haben die Frauen, muss man auch sagen, früher, ich will jetzt nicht, aber so, ne, haben die noch sehr lange auf dem Feld ja auch arbeiten müssen und waren halt auch viel in den vorn übergebeugten Haltungen und das hat schon auch einen positiven Effekt auf die Geburt.
Ja, so. Definitiv.
Ja.
Genau. Das begünstigt eben die richtige Einstellung für den optimalen Start ins Becken.
So ist es. Genau. Und jetzt haben wir schon immer auch wieder Positionen angesprochen. Jetzt wollen wir euch nochmal so eine kleine Auflistung geben und Vorstellung einfach von unterschiedlichen Geburtspositionen.
Ja. Fangen wir an mit der Rückenlage. Und die machen wir nur ganz kurz, weil es ist eigentlich die, die wir am wenigsten schön finden, kann man das so sagen, die am wenigsten förderlich ist. Also es ist auch in Ordnung, um sich mal auszuruhen, aber es ist eben so, dass bei der Rückenlage wenig mit der Schwerkraft gearbeitet wird und die Schwerkraft ist schon hilfreich auch fürs Tiefertreten des Kopfes. Genau, die ist sehr weit noch verbreitet. Ich finde es auch schade, dass man sie immer noch sehr viel in Filmen und in Büchern und sowas sieht, die Rückenlage, weil es eigentlich natürlicher ist, andere Positionen einzunehmen und in Bewegung zu sein. Aber genau, sie gehört einfach der Vollständigkeit halber mit dazu.
Muss man sagen, genau. Und auch, weil trotzdem Kinder auf dem Rücken geboren werden,
ja,
das muss man auch einfach ganz realistisch so sagen. Und das hat, ja, manchmal kommen sie einfach auch auf dem Rücken, hat man alles durchgeturnt und ja, und dann ist es so.
Aber dann ist,
und dann
es,
ist es auch gut, weil wir freuen uns dann auch über jede Geburt und auch über diese Geburten. Also
natürlich, es ist dann häufig
ist ja
eher
klar.
So eine halbsitzende Position, also mit eher aufgerichtetem Oberkörper, was schon mal gut ist. Und die Beine sind natürlich gut beweglich, dadurch lassen sich auch Veränderungen im Becken erzeugen. Und genau, dann ist halbsitzen vielleicht eher...
Genau.
Ja,
das ist
gut.
Meistens dann auch, also das werden jetzt wirklich flach im Bett, also das hatte
Nein, das
ich
ist ganz,
also
ganz
das
selten.
Ist, ich weiß nicht, wann ich zuletzt, also es ist wirklich dann, werden dann meistens wirklich diese halbsitzende Position. Und ja, genau, da kann man halt eben, wie Hannah gerade auch schon gesagt hat, einfach da mit unterschiedlichen Beinstellungen auch nochmal die Beckenräume verändern, da den Beckenausgang dann im Falle von kurz vor Geburt.
Genau.
So.
Nächste ist die Seitenlage, relativ verbreitet. Die kann man natürlich und kann sich natürlich auf die rechte oder auf die linke Seite legen. Wir empfehlen dann meist zum Tiefertreten die Seite, wo der kindliche Rücken auch ist, sich eher auf diese Seite zu legen. Und genau, die ist einfach gut, weil man sich nochmal ein Kissen zwischen die Beine legen kann, nochmal ein bisschen mehr entspannen kann, vielleicht auch zwischen den Wehenpausen alles locker lassen kann, sich ganz schwer machen kann. Es gibt Platz für eine gute Rückenmassage, vielleicht auch durch eure Begleitpersonen. Aber es sind auch sehr viele Variationen mit anderen Kissen und Hilfsmitteln. Und da haben wir so ein schönes Ding. Ich nenne ihn immer den Erdnussball oder den Peanutball. Danke an unsere Kollegin Anna, die den mal da mal quasi initiiert hat, dass wir diesen Ball besorgen. Aber genau, da mit dem kann man auch schön unterschiedliche Beinpositionen lagern, um eben vor allem den Beckenausgang ganz toll auch öffnen zu können in der letzten Phase.
Und genau, apropos Ball, wir haben natürlich auch Patsy-Bälle und so, die ja dann eher für die Eröffnungsphase zum Beispiel irgendwie helfen können, genau, weil ihr da auch ja mehr Flexibilität habt im Becken, als wenn ihr jetzt natürlich irgendwie auf dem platten Stuhl sitzt oder so.
Genau. Dann haben wir einen Hocker, also den Gebärhocker, den haben wir in klein fürs Bett und in groß für auf dem Boden beziehungsweise auf der Matte. Und der bietet vor allem dem Kreuzbein auch viel, viel Freiheit. Also es ist hinten, unten. Manche haben vielleicht auch mal Kreuzbeinbeschwerden in der Schwangerschaft. Wenn man richtig auf dem Hocker sitzt, macht der da schön viel Platz und bietet natürlich auch Flexibilität für unterschiedliche Beinstellungen. Also gerade so Innen- und Außenrotation des Oberschenkels heißt das. Aber das zeigen wir euch auch gerne, wenn ihr das möchtet. Sorgt für schön viel Platz im Beckenausgang. Ist aber eher anstrengend, vielleicht auch auf dem Hocker zu sitzen. Manche möchten das auch gar nicht mehr so gerne, beziehungsweise können sich so schlecht auf dem Hocker dann auch halten. Und wir empfehlen das immer nicht, so viele Wehen zu machen, weil die Schwerkraft und die Position auf dem Hocker auch dazu führen kann, dass die Vulva recht ödematös wird.
Genau, also anspült.
Genau.
Genau. Ja, dann haben wir ja schon den Schneidersitz, haben wir schon gesagt, in der Latenzphase oder auch Eröffnungsphase. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit zu stehen. Wir haben an den Kreissälen auch ein Seil. Und genau dort kann man dann auch verschiedene Bewegungen machen mit dem Becken. Das beispielsweise kippen oder wie so eine Acht zeichnen. Ja, genau.
Das könnt ihr auch gerne schon mal zu Hause üben. Das ist nämlich, ich finde, gar nicht so leicht. Ich muss mich da auch immer dolle konzentrieren. Aber das Becken zu kippen, so dass der Oberkörper starr bleibt und ihr quasi nur das Becken auf den Oberschenkel köpfen kippt, hat eine bessere Wirkung, als das Becken einfach nur zu kreisen, indem ihr euer Gewicht auf die Füße rechts und links verlagert.
Ja. Dann gibt es noch den sogenannten Hirtenstand. Genau, also das beinhaltet sozusagen einfach ein Aufstellen des Beines. Das könnt ihr beim Stehen machen, dass ihr das Bein auf dem Hocker stellt oder auch im Kniestand einfach ein Bein aufstellt, wie so der klassische Heiratsantrag, sage ich mal, ist. Genau, und das fördert einfach nochmal eine Asymmetrie im Becken und fördert eben auch, dass das Kind dann nochmal besonders Platz kriegt, eben tiefer zu treten.
Ja, dann haben wir in jedem Kreißsaal ein Seil hängen, in fast jedem, oder?
Ja.
In 3 von 4 Kreißsälen haben wir ein Seil hängen. An dem kann man sich gut im Stehen auch festhalten und das ermöglicht auch so eine absolute Freiheit fürs Becken, sich eben schön zu bewegen und um die Beckeninnenräume gut zu bewegen. Und es ist gut, wenn man sich eben irgendwo festhalten kann. Also man hat so einen Fixpunkt und kann dann eben schön beweglich im Becken sein.
Die hat man übrigens auch im Vierfüßlerstand.
Ja.
Der ja auch ganz bekannt ist und genau, ich glaube, der erklärt sich selber, wie der sozusagen funktioniert. Und da kann man auch gut irgendwie als Begleitperson Beckendruck machen, eine Kreuzbeinmassage machen und es eben sehr kreuzbeinentlastend. Also wenn ihr da viel Druck habt, kann die Position sehr angenehm sein und das ist eben auch eine gute Geburtsposition.
Ja, was dieser Beckendruck oder so ist, das können wir euch beziehungsweise eurer Begleitperson auch zeigen dann vor Ort. Ist immer schön, wenn ich diesen Beckendruck mache, dann habe ich am Tag danach immer dolle Oberarmmuskelkater, das gebe ich zu. Und dann, gerade wenn ihr eine Begleitperson dabei habt, die gut trainierte Oberarme hat, dann ist das was ich gerne abgebe.
Ja.
Ja. Letzte Position, weil die tiefe Knie-Ellenbogenlage hatten wir schon. Wir gehen nochmal kurz auf die tiefe Hocke ein. Die darf auf gar keinen Fall fehlen. Genau. Und ist das jetzt blöd? Ich sage immer, das ist wie wenn man Pipi machen geht im Wald. Also wenn man sich quasi hinhockt, das ist für manche auch nicht so ganz einfach. Ich kann schon auch verstehen, dass das sich ein bisschen unangenehm anfühlt und unnatürlich vielleicht, weil es wichtig ist, dass man mit dem kompletten Fuß auch auf dem Boden stehen bleibt, um eben den Beckenboden nicht noch mehr anzuspannen. Aber es macht sehr, sehr viel Druck nach unten auch nochmal und kann manchmal helfen, damit der Kopf so die letzte Kurve, also diese Bewegung, die Caro vorhin erklärt hat, wo sich das die Nackenhaargrenze abstemmt und der Kopf quasi einmal auftaucht und dann der Kopf geboren wird, das einfach gut fördert.
Genau, aufrechte Positionen ist nochmal auch wichtig zu sagen, dass die eben auch den Wehenschmerz signifikant verringern. Und ja, das führt natürlich auch zu einem besseren Geburtserleben. Und es gibt keine signifikanten Unterschiede, nur falls ihr euch das gefragt habt, okay, welche Position ist denn jetzt die beste für mein Baby? Mhm. Wo geht's ihm am besten und so weiter? Es gibt keine Unterschiede in der Geburtsposition zum kindlichen Outcome, also sozusagen, dass der Zustand, wie das Baby sozusagen, wie fit es dann aussteigt, genau, hat nichts mit der Gebärposition, die dann letztendlich war, zu tun, was mal sein kann unter Geburt, wenn die Herztöne so ein bisschen schlechter sind oder irgendwas ist, dass wir dann schon auch nochmal auf Positionswechsel hindeuten.
Ja.
Aber das hat jetzt nichts damit zu tun mit der letzten mit der Gebärposition, dass die irgendwie einen Einfluss darauf hätte.
Genau, das
ja, wie es dem Kind jetzt geht,
das soll
wenn
euch,
es rauskommt.
Soll euch nicht einschränken, nee, in eurer Wahl. Und genau, man kann natürlich, jetzt sage ich es nochmal, wir sagen es am Ende wahrscheinlich auch nochmal, wir machen eine Fotoreihe oder wir haben eine Fotoreihe auf Instagram. Und für die, die das nicht haben, auf der Website haben wir die Fotos auch nochmal. Da könnt ihr euch das auch anschauen. Und ansonsten gibt es aber wahrscheinlich auch super viele andere Infos dazu im Netz. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr diese Position auch schon mal ausprobieren in der Schwangerschaft. Vielleicht auch so ein bisschen beobachten, was passiert mit mir, mit meinem Gefühl, wenn ich mich in dieser und jener Position befinde. Was kann ich mir vorstellen, was kann ich mir nicht vorstellen? Und dann lasst das einfach auf euch zukommen. Und wir sind, alle unsere Kolleginnen sind da, um euch zu beraten, was man jetzt noch machen könnte, euch alles nochmal zu zeigen. Also ihr müsst euch das auch auf gar keinen Fall merken. Das wird jede Kollegin euch auch nochmal vorturnen können, sozusagen, dass ihr das dann übernehmen könnt. Und dann schaut einfach, was euch gut tut.
Ja, und wo ihr das natürlich auch perfekt üben könnt, die Position, oder auch nochmal Informationen dazu bekommt, ist in den Geburtsvorbereitungskursen.
Oh, ja. Mhm.
Und da werden auch bei uns am Haus natürlich welche angeboten, bei unserer Kollegin Petra zum Beispiel.
Ja.
Und genau, oder auch auf Englisch gibt es auch welche.
Mhm.
Petra macht, glaube ich, auch welche für einfach für schwangere Personen, ohne jetzt Begleitperson oder Partner, Partnerin, die mit zum Kurs kommen, und dann aber auch welche für Paarekurse.
Genau. Ja. Okay, wir versuchen jetzt so langsam das Thema Geburtsphasen abzuschließen mit der letzten Geburtsphase. Jetzt denkt man sich, das Kind ist da, alles ist vorbei, aber
genau,
es folgt noch die Plazenta.
Genau, das ist die sogenannte Nachgeburtsperiode. Das ist so der blutigste Teil,
ja,
der Geburt, sagen wir mal. Aber es sieht häufig mehr aus, als es letzten Endes ist. Nur wenn man kein Blut sehen kann, auch die Begleitperson oder
oh,
so,
ja,
dann gern nochmal vorher Bescheid sagen oder so, oder auch die Plazenta nicht sehen möchte oder so. Genau, denn es ist so, nach der Kindsgeburt produziert die Plazenta nochmal ein Hormon, was zu einer Dauerkontraktion führt, die dann dazu beiträgt, dass die Plazenta von der Gebärmutterwand sich ablöst, weil die einfach die Fläche da, wo die Plazenta ist, wird kleiner und stößt dann die Plazenta sozusagen ab.
Genau, die Plazenta zieht sich nicht mit zusammen, also kontrahiert sich nicht mit der Gebärmutter mit und wird dadurch abgelöst. Und Dauerkontraktion klingt jetzt so krass, aber es ist im Prinzip nochmal eine Wehe, wie ihr sie unter der Geburt des Kindes hattet. Möglicherweise nicht ganz so stark, aber
und
kann
auch nicht mit dem Druck
nicht
des kindlichen Köpfchens dazu.
Genau,
also die
aber
Plazenta ist ganz weich.
Es braucht eben nochmal eine Wehe, damit die Plazenta sich lösen kann. Und genau, dann gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, diese Nachgeburtsperiode zu leiten, zu managen. Und entscheidend dafür ist die Gabe von 3 Einheiten Oxytocin. Das ist das Wehen, also das ist ein Wehenmittel, und euer Körper produziert normalerweise ja selber auch Oxytocin, um eben Wehen zu erzeugen. Und in unserer Leitlinie ist es so festgelegt, beziehungsweise unsere Leitlinie basiert auch auf vielen, vielen Studien.
Ja.
Und da gibt es einfach ganz klare Hinweise darauf, dass nach der Gabe von 3 Einheiten Oxytocin zur Plazenta das Risiko, einen höheren Blutverlust zu haben, einfach deutlich gesenkt wird.
Genau, und dann ist es natürlich auch so, dass desto weniger Blut ihr unter Geburt verliert oder mit der Geburt der Plazenta oder wie auch immer, es natürlich euch dann auch im Wochenbett etwas besser geht, als wenn ihr jetzt, sage ich mal, nur einen sehr, sehr, sehr niedrigen Eisenwert dann im Wochenbett habt. Und daher, genau, ist sozusagen unsere Empfehlung von unserem Krankenhaus, die Nachgeburtsperiode einfach zu unterstützen mit der Gabe von dem Oxytocin. Ihr könnt es aber natürlich auch ablehnen. Genau. Und je nachdem hat man dann einfach Zeitfenster, in der die Plazenta und die Eihäute geboren werden sollten. Das ist einmal, wenn man die Plazentageburt mit dem Oxytocin unterstützt, sind das 30 Minuten und ohne eine Stunde. Genau.
Aber es darf auch mal 40 Minuten dauern, beziehungsweise eine Stunde und 10 oder, also das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Genau. Wir haben dann auch Maßnahmen, die man machen kann, wenn die Plazenta noch nicht so richtig möchte oder so. Und genau, solange da einfach keine verstärkte vaginale Blutung auftritt, ist man da auch erstmal relativ entspannt. Die soll natürlich irgendwann kommen, um auch den Geburtsprozess und die ganze Phase abzuschließen. Genau, aber es gibt auch diese konservativen Maßnahmen, wie nochmal das Kind an die Brust anlegen, damit der Körper auch selber nochmal Oxytocin ausschüttet oder in eine aufrechte Position kommen. Da finde ich die tiefe Hocke tatsächlich super. Oder auch einfach ein Kühlpack auf den Bauch legen, um die Kontraktion des Zusammenziehen nochmal zu verstärken. Wie viel Kälte dann da immer so ankommt, bin ich mir nicht so sicher, aber...
Ja, man ist dann auch mal so, ich habe dann auch mal Angst, dass das Baby irgendwie dann noch kalt wird. Füßchen und dann lege ich da immer ganz viel dazwischen, dass dann die Füßchen rankommen und genau, aber man kriegt das irgendwie geregelt, aber so ist es. Und dann in den allermeisten Fällen wird die Plazenta ganz unkompliziert dann eben geboren und mit der Fruchtblase eben auch dazu und der Nabelschnur, das ist ja alles ein Komplex und wir zeigen euch die dann auch sehr gerne und gerne reißen wir euch mit für unsere Begeisterung zur Plazenta. Ach,
Plazenten sind toll.
Ja, genau. Aber wir akzeptieren es natürlich auch, wenn ihr das dann doch nicht sehen wollt und euch das irgendwie zu krass ist. Aber es ist auch schön. Ich meine, die Plazenta, die hat so euer Baby irgendwie, mit der habt ihr euer Baby ernährt und so groß werden lassen. Das ist schon ein sehr beeindruckendes Organ.
Und die ist auch immer ganz individuell passend zum Baby.
Ja, das stimmt.
Also sie wächst ja quasi, ich erkläre das immer gerne, dass quasi nach Verschmelzung von Spermium und Eizelle gibt es einen Zellhaufen und irgendwann teilt sich dieser Zellhaufen und ein kleiner Teil wird die Plazenta und ein kleiner Teil wird dann irgendwann zum Baby. Und genau, von daher ist das eine Einheit und man merkt es schon, da bin ich ein bisschen romantisch für die Plazenta, ist vielleicht auch ein bisschen komisch.
Da haben wir ein bisschen Hebammenromantik.
Ja.
Für übrig.
Genau. Genau, die könnt ihr euch dann auch anschauen. Wir erklären das gerne, wenn ihr das möchtet. Manche, selten finde ich, relativ selten, nehmen sie Paare mit nach Hause.
Irgendwie schon selten, ja, das stimmt.
Es gibt da, glaube ich, so Bräuche, da kann man Bäume drauf pflanzen. Manche machen da auch eine Pfanne zu essen draus. Manche machen auch Plazenta-Smoothie.
Genau. Also ja, das ist eher super, super, super selten. Manche machen aus der Plazenta ja auch nochmal so Homöopathie oder so.
Oder Cremes.
Oder ja, genau, es ist einfach ganz individuell. Sie gehört auf jeden Fall euch.
Ja.
Wir fragen auch immer nach jeder Geburt, können wir sie jetzt wegschmeißen? 97% würde ich sagen, ja, die kann weg.
Ja.
Aber es gibt eben auch die 3%, die irgendwas Schönes noch damit vorhaben. Und da fühlt euch frei. Also ich muss sagen, das mit dem Baum drauf pflanzen, das finde ich eigentlich irgendwie total schön.
Das finde ich auch schön.
Wenn man einen Garten hat oder manche machen das auch bei den Eltern oder also bei den Großeltern im Garten.
Ja.
Oder manche machen es auch irgendwann ganz später und dann sage ich immer, am besten einfrieren.
Ja,
also,
richtig. Das ist halt ein Organ. Ja,
genau.
Das ist quasi im Organabfall ansonsten und es fängt natürlich auch irgendwann komisch an zu riechen. Deswegen, wenn man sie mit nach Hause nimmt, lieber einfrieren oder zumindest in den Kühlschrank
oder
luftdicht
halt schnell
verpacken.
Schnell vergraben oder für was auch immer benutzen.
Man merkt schon, wir haben was übrig für die Plazenta.
Ja,
genau. Dann folgt sozusagen die Postplazentarperiode, die haben wir da jetzt so ein bisschen mit reingepackt, also übersetzt die nach der Plazentaperiode, die dauert dann circa 2 Stunden und das sind so die 2 Stunden, beziehungsweise manchmal sind es auch 1,5 bis 2, die ihr dann noch im Kreißsaal bei uns bleibt und eben kuschelt wenn ihr möchtet, dann das erste Anlegen findet dort statt und einfach mal ein bisschen Ruhe, um als Familie zusammenzufinden.
Ja. Ja. Genau, und dann, wenn die Plazenta da ist, gratulieren wir auch erst, denn für uns ist es natürlich auch ganz wichtig, dass die eben vollständig ist und da alles raus ist und einfach aufgrund von Infektionsrisiko, dass man schnell in die Milchbildung kommt und so weiter. Also das hat ganz viele Gründe, weshalb wir daran interessiert sind, dass die eben vollständig ist, und das gucken wir uns auch gut immer zusammen im Vier-Augen-Prinzip an. Also und dann, wenn wir die dann als vollständig betiteln, dann kommt der Moment der Gratulation, und irgendwie ist es total unangenehm, aber manchmal, ich glaube, ich zeige schon die Freude immer über die Geburt, aber ich vergesse manchmal auch echt zu gratulieren.
Ja, da muss ich mich mit dazu zählen.
Das ist echt ein bisschen unangenehm, aber irgendwie geht das manchmal ein bisschen unter.
Ja, aber es ist ja dann auch schön, dann seid ihr auch miteinander als Familie irgendwie gerade frisch gebacken und müsst auch diese ganzen Eindrücke und Erfahrungen erstmal wieder so verarbeiten und euch den neuen kleinen Menschen da erstmal in Ruhe anschauen. Und also nehmt uns das nicht übel, da sind wir manchmal auch einfach.
Wir freuen uns total, wenn das Baby da ist, mit euch mit. Gar keinen Fall. Und wichtig finde ich noch ein kleiner Hinweis. Das Baby ist da, es ist total schön. Aber die Plazenta, die Geburt ist erst abgeschlossen mit der Plazenta-Geburt, und vielleicht, dass ihr dann die Anrufe und Geburtsverkündigung dann auf danach verschiebt und dann nicht sofort Fotos und Handy und so, sondern wirklich auch diesen Moment, der ist so kostbar und der kommt auch nicht wieder, den mit eurem Kind. Den könnt ihr dann nur dann erleben, und dass ihr dann euch wirklich auch Zeit für euch nimmt. Ihr müsst da niemanden dran teilhaben lassen in diesem Moment.
Genau.
Ja.
Ja, zum Schluss haben wir noch, weil wir jetzt doch auch immer wieder die Begleitpersonen erwähnt haben, haben wir noch ein paar, ich habe es hier aufgeschrieben, Väter-Tipps oder Begleitpersonen-Tipps oder Partnerinnen-Tipps, je nachdem, wer euch zur Geburt begleitet.
Ja, die können sein, nämlich, dass die Begleitperson an Positionswechsel erinnert, Rückenmassage durchführt, äußeren Beckendruck durchführt, zum Trinken erinnert, für Toilettengänge und so weiter die Snacks anreicht. Also ganz, ganz viele Tipps gibt's da. Und ganz toll kann man sich darüber informieren, auch nochmal in dem Kurs für Begleitpersonen bei unserer Kollegin Mathilde. Und der nächste Kurs ist am 11. Juli zwischen 11 und 13 Uhr. Ist auch ein Samstag, also für alle, die arbeiten.
Meldet euch da gerne an. Hast du nochmal nachgeguckt mit dem Samstag?
Ich war mir gestern
nicht so sicher.
Habe ich.
Perfekt. Wunderbar, genau. Da muss man sich aber vorher anmelden. Und genau, den macht Mathilde.
So, und jetzt kommen wir zum Ende der Folge, und genau, jetzt wollen wir diese Folge ist ja ohne Gast, noch ein Teammitglied von uns kennenlernen, und wir freuen uns ganz doll, dass unsere Kollegin Michaela uns eine kleine Vorstellungssprachnachricht geschickt hat. Da wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Anhören.
Und er passt vielleicht auch ein bisschen
zu
unserem Thema.
Aus dem Kreissaal für euch.
Hallo, ich bin Michaela, ich bin Hebamme in Martin-Luther-Krankenhaus tätig in dem Kreissaal. Ich komme ursprünglich aus Italien, deswegen rede ich auch Italienisch. Und in meinem Freizeit mag ich lange Spaziergänge mit meinem Hund machen in der Natur und auch Kampfsport, zwar Taekwondo machen. Mein Tipp zur Geburt kommt an den Begleitpersonen. Und es wäre auch schön, an euch zu denken und auch vielleicht eine Art von Kliniktasche zu vorbereiten mit Snacks, mit vielleicht einer Matte, mit auch bequemen Klamotten, ein paar Hausschuhe und vielleicht auch einen Zahnbürst, damit auch ihr dieses Wohlgefühl unter der Geburt haben könntet.
Ja, und in der nächsten Folge freuen wir uns ganz doll darauf, dass wir eine unserer Kinderärztinnen zu Gast haben. Und da werden wir euch nochmal erläutern, was das alles auf sich hat mit Level 1, 2 und 3. Wir sind ja Level 3 Klinik, und unsere Kinderärztin erzählt euch ein bisschen über ihre Aufgaben und
wann sie zum Einsatz kommt und
wofür sie einfach bei uns da ist. Und
Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart.
Wir hoffen, es war nicht ganz zu trocken. Und
das nächste Thema wird ein bisschen schmissiger vielleicht.
Ja, und auch wieder mit Interview und so weiter. Dann ist es nochmal ein bisschen anders vielleicht. Und ihr könnt gerne einfach auch uns, wie gesagt, Feedback geben und so weiter. Auch Kritik. Wir freuen uns total. Wollen uns ja natürlich auch verbessern.
Ja.
Genau.
Themenwünsche.
Themenwünsche auf jeden Fall sind herzlich willkommen. Guckt gerne auf unsere Instagram-Seite, auf unsere Bilder eben zu Geburtspositionen und auch auf unserer Website dazu, falls Instagram oder ihr einfach lieber auf der Website gucken wollt, geht ja auch. Findet ihr ganz viel Inspiration und das sozusagen das Bildmaterial zu der, zu dieser Folge,
wow, zu den Positionen. Es war eine lange Folge.
Ja.
Und genau, danke, dass ihr dabei wart. Und dann hören wir uns, oder ja, ihr hört uns beim nächsten Mal.
Bis tschüss. Dann.
Das war der Kreißsaal-Podcast aus dem Martin-Luther-Krankenhaus Berlin.